Frohes neues Jahr 2025. Der BVB bereitet sich zum Jahresauftakt auf den Kracher gegen Bayer 04 Leverkusen vor. Wie sieht es beim Personal aus? Wer wackelt? Außerdem, ein BVB-Star steht vor dem Absprung. Dafür rückt ein junger Engländer in den Fokus. Und woran hakt die Vertragsverlängerung von Sebastian Kehl? Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche.
Hallo zusammen, ein frohes neues Jahr wünsche ich allerseits. Hier sind wir doch tatsächlich aus einer Mini-Winterpause zurück mit unserem kleinen, aber hoffentlich auch aus eurer Sicht nach wie vor feinen Podcast der Dortmund-Woche. Mein Name ist Olli Müller und endlich weiß ich ihn wieder an meiner Seite, meine bessere Hälfte. Hallo Manni Sedelbauer, dir auch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, du bist gut reingekommen.
Hi Olli, grüß dich. Ja, auch ein frohes neues Jahr von mir, an dich natürlich und auch an alle, die uns zuhören. Ja, und ich bin durchaus sehr, sehr gut reingerutscht, wenn auch ein bisschen zu schnell mit dem Rodel, hatte ich dir heute Vormittag schon, als wir uns in Dortmund gesehen haben, ja schon erzählt. Ich bin mit meinem kleinen Schlitten im Winterurlaub durch den Schnee geheizt und etwas unsanft gebremst worden. Deshalb habe ich jetzt ein kleines dickes Knie, aber Glück im Unglück gehabt, Olli. Wenn auch zu schnell reingerutscht, bin ich auf jeden Fall jetzt auch gut reingerutscht und voll im Jahr 2025 angekommen. Wenn auch etwas unsanft. Ich hoffe, bei dir war es ein bisschen angenehm.
Wie gesagt, zu gut reingerutscht offenbar. aber schön, dass, wie heißt das so schön, dass du dich zur Verfügung stellst. Du bist ja quasi der Nico Schlotterbeck des beginnenden Jahres 2025, kann man sagen. Ne? Trotz Verletzung, trotz Schmerzen. Genau. Ist er dabei?
Ich sah mich schon unter dem Messer liegen und dann doch die wundersame Heilung heute wieder beim medienöffentlichen Training am Start gewesen.
Ist doch klar. Ja, also nein, das freut mich ganz außerordentlich, dass du hörst dich zumindest gesund und munter an, hast auch ein, wie soll ich sagen, einigermaßen vernünftigen Gang auf dem Weg. Wir sind dann gemeinsam vom Trainingsplatz 3, war es, glaube ich, wo die Jungs heute trainiert haben, zurückgegangen zum Parkplatz. Also ich denke mal, gegen Leverkusen müsstest du eigentlich einsatzbereit sein, Manni, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Übrigens war ich heute sehr überrascht, weil wie ihr da draußen vielleicht ja wisst, heute gab es so ein kleines medienöffentliches Training. Wir durften heute bei der Trainingseinheit der Dortmunder zugucken. Und Olli, ich war überrascht, wie groß dieses Gelände ist. Weil oft stehen wir tatsächlich nur auf diesem ganz vorderen Platz in Brakel und dürfen da mal reingucken. Und heute sind wir ja doch über ein paar Plätze hinweggelaufen. Und das ist ja schon eine fette Anlage, ne?
Ja, definitiv.
Also für das, dass da zu dem Zeitpunkt gerade mal die U19 ohne Mike Thulberg dann übrigens trainiert hat und auch die Profis, war da schon auch ganz schön viel leere Plätze anzutreffen.
Ja, es ist ja tatsächlich auch, dieses Areal ist von Jahr zu Jahr, kann man sagen, gewachsen. Der Grundstock ist ja damals gelegt worden, sollte jetzt eigentlich an dieser Stelle noch kein Flashback kommen, aber der Grundstock ist ja gelegt worden noch zu Zeiten der Vereinsführung unter Gerd Niebaum und Michael Mayer. Das ist ein ehemaliges Gelände der Rhein Army, der britischen Soldaten, die da stationiert waren. Es hat lange gedauert, bis das überhaupt erschlossen werden konnte. Es musste entmunitioniert werden. Und just wo Borussia Dortmund da anfangen wollte zu bauen, da ist diese Finanzkrise über den Verein gekommen. Das hatte einige Verzögerungen zur Folge und es mussten auch von den Bauvorhaben einige Dinge erstmal zurückgestellt werden. Und als dann Ära Jürgen Klopp, ich sag mal, die Einnahmensituation sich wieder ein bisschen gebessert hatte, dann konnte man dann nachlegen. Und ich habe allerdings genau das Gleiche gedacht heute. Das ist schon gewaltig, was da entstanden ist. Und da sieht man, wie Borussia Dortmund eigentlich über die vergangenen Jahrzehnte gewachsen ist und gleichzeitig auch, wie sich so, ich sag mal, die Anforderungen an den modernen Profifußball professionalisiert haben, geändert haben. Also während wir das Training angeschaut haben, flog permanent eine Drohne über den Trainingsplatz.
Ja, das stimmt.
Es wird natürlich auch von den Videoanalysten von oben aufgenommen, um dann anschließend und bessere Kontrollmöglichkeiten in Sachen Analytik zu haben und. Also ist schon gewaltig. Ich habe allerdings auch gedacht, Manni, und das sei an dieser Stelle mal erlaubt, wenn ich mal so ein Jahr zurückdenke, habe ich mich irgendwie wohler gefühlt. Da waren wir schön im sonnigen Andalusien in Marbella, ne?
Ja.
Und,
ja, das, und heute haben wir gefühlt auch wieder jede Jahreszeit durchgemacht.
Oh ja, oh ja, ja, ja. Das war wohl auch der Grund dafür, dass dieser Platz heute genommen worden ist, weil es hat gestern, wir zeichnen am Montagnachmittag auf, am gestrigen Sonntag hat es in Dortmund erst geschneit, dann setzte Tauwetter ein und dann hat es stundenlang geregnet. Also da sind die Greenkeeper natürlich sehr darauf erpicht, möglichst wenig Schaden anzurichten durch das Mannschaftstraining. Und so kann man dann auf diesen, wie gesagt, ich glaube, es handelt sich um offizielle Bezeichnung, Trainingsplatz 3. Manni, was aber auch sehr aufschlussreich war, es war gut was los auf dem Trainingsplatz. Im Gegensatz zur Besetzung der Trainingsplätze in den letzten Wochen des vergangenen Jahres, wo ja das Verletzungsrecht ziemlich zugeschlagen hat. Gehen wir doch mal personell durch. Müssen wir aufpassen, dass wir die Übersicht nicht verlieren. Von denen, die alle verletzt waren.
Noch geht's.
Ja, noch geht's. Von denen, die alle verletzt waren, sind die allermeisten wieder da. Ich glaube, gefehlt haben heute 3 Spieler, ne? Ist das richtig? Marcel Sabitzer war nicht dabei, Niki Süle war nicht dabei und Kabar war auch nicht dabei, ne?
Genau, und Waldemar Anton. Der
stimmt.
Ist krank. Marcel Sabitzer, bei dem sind es immer noch die Nachwehen aus dem Hoffenheim-Spiel. Der war ja auch schon gegen Wolfsburg nicht dabei. Der hat mit der Wade ein bisschen Probleme dort. Ein bisschen zu kämpfen, deshalb auch wahrscheinlich der größte Wackelkandidat für Freitag. Ja, und Niki Süle ist ja der Langzeitverletzte, ne? Aber sonst, wenn man das positiv sehen will, ist das natürlich schon auch mittlerweile schon fast wieder eine Luxus- und auch ungewohnte Situation für Nuri Sahin, der sich ja in der, zu Beginn der Saison ja kaum über so eine rege Teilnahme freuen konnte im Training. Also der saß dann immer auf der PK und dann haben wir ab und an mal gefragt, naja, was wurde überhaupt trainiert mit 9, 10, 11 Profispielern? Und das, was dort auf dem Platz stand, konnte sich dann auch auf jeden Fall sehen lassen und ja, macht dann auch Mut sozusagen, so nach Weihnachten, nach Neujahr, was ja auch immer so ein bisschen, auch wenn es natürlich nicht ist, die Tabelle geht immer noch da weiter, wo sie aufgehört hat im Jahr 2024, trotzdem irgendwie wie so ein neues Kapitel, nochmal so ein kleiner Neuanfang, den der BVB ja vielleicht sogar auch ein Stück weit braucht, dass man einfach mal so einen Cut hat von auch mal einer Woche, wo man dann vielleicht nicht so viel gemacht hat zwischen Weihnachten und Neujahr und jetzt einfach wieder durchstarten kann mit frischen Kräften und auch mit einem Donny Mahlen, der auch heute wieder auf dem Platz stand, Olli. Und da weiß man ja gar nicht, wie lange noch, ne?
Ja, in der Tat. Also die Gerüchte, dass es auf eine Trennung hinauslaufen wird, die nehmen zu. Allerdings muss man auch sagen, die gibt es auch schon eine gesamte Weile. Es ist einfach so, dass Donny Mahlen für relativ viel Geld verpflichtet worden ist. Und wenn man dann seine Zeit beim BVB bislang Revue passieren lässt, dann muss man erst mal sagen, er hat lange, lange gebraucht, um sich reinzufinden. Er hat lange gebraucht auch, um, ja, ich sag mal, diese Umstellung von der niederländischen Ehrendivisie zur Bundesliga zu schaffen, also speziell Pressing gegen Pressing Verhalten, all das, entweder hat das nicht gekannt oder er hat sich relativ schwer getan, dann auch damit das, was dazu nötig ist, zu verinnerlichen, zu lernen. Über seine Fähigkeiten, glaube ich, gibt es keine zwei Meinungen. Fakt ist allerdings auch, er hat es eigentlich nie so richtig geschafft, die Erwartungen voll zu erfüllen. Und dann ist es eigentlich eine natürliche Entwicklung, dass der Verein so ein bisschen auf die Vertragsdauer guckt und sich dann die Frage stellt, was machen wir jetzt? Entweder verlängern wir den Vertrag, denn man will ja auf jeden Fall verhindern, dass so ein werthaltiger Spieler, und das ist er nach wie vor, mit einem auslaufenden Vertrag in eine für ihn dann möglicherweise letzte Saison gehen wird und der BVB am Ende in dem Fall leer ausgehen sollte, was eine Ablösesumme angeht. Oder aber man verkauft ihn. Das Problem allerdings ist, so richtig ist da noch nichts reingeflattert, offenbar bislang, weil ich glaube, sonst wäre schon längst Bewegung in die Geschichte gekommen, oder? Wie siehst du das?
Ja, also meine Infos sind auf jeden Fall, dass Interesse aus England da ist, genauer gesagt von Aston Villa. Der BVB ist natürlich bedacht, du hast es angesprochen, ihn natürlich auch mit einem gewissen Wert weiter zu verkaufen. Das ist schon allein aus der finanziellen Verantwortung der Dortmunder natürlich geboren, dass du natürlich dafür auch einen gewissen Betrag einstreichen willst. Am besten natürlich so viel, wie du für ihn ausgegeben hast, dass du dann sozusagen nur in Anführungszeichen das Gehalt auf der Liste hattest oder hast. Aber ja, diese knapp 30 Millionen ist eben kein Verein, noch kein Verein, wer weiß, bereit zu zahlen. Also Aston Villa hat schon mal vorgefühlt, allerdings sollte sich dabei um einen Betrag unter 20 Millionen sogar noch abgespielt haben. Und da haben natürlich die Dortmunder Verantwortlichen, allen voran natürlich Sebastian Kehl, gesagt, nee, da müssen wir nochmal in eine neue Runde gehen. Es gibt ja auch schon Berichte aus England beispielsweise oder auch aus den Niederlanden, die sagen, naja, eigentlich besteht schon eine Einigung zwischen Spieler und Verein. Ja. Da scheint alles klar zu sein, nur die Clubs können sich bislang eben noch nicht einigen. Und das liegt natürlich dann mal wieder, wie so oft, am lieben Geld. Also also das Angebot bzw. das Interesse ist mal hinterlegt. Jetzt kommt es auf Aston Villa an, wie viel ihnen denn Donny Malen wert ist. Aber der Januar, der geht ja noch ein bisschen. Ich glaube, da muss man jetzt noch nicht Nägel mit Köpfen machen. Und ich glaube, der BVB ist da auch geduldig. Und du hast es aber schon auch angesprochen, Olli, für Donny Malen, der hat es ja jetzt gefühlt jetzt schon das dritte Mal probiert, das jetzt zu wechseln, oder?
Ja,
also langsam gibt es keine Beraterfirma mehr.
Nee, das stimmt. Also ich glaube auch, dass der entscheidende Aspekt bei dieser Geschichte ist, dass einerseits Donny Malen hängt natürlich auch immer mit den hohen Erwartungen zusammen, die geweckt worden sind durch diese 30 Millionen, die damals nach Eindhoven überwiesen worden sind, was ich für relativ viel gehalten habe, ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen. Das in der Tat weckt gewisse Erwartungen und denen ist er nicht immer gerecht geworden. Und das andere ist, dass es natürlich immer wieder diese Gerüchte gegeben hat und dass es offenbar auch immer wieder, ja, ich sag mal, was ja auch durchaus legitim ist, Vorstöße des Spielers gegeben hat, also im Hinblick auf einen möglichen Wechsel. Also er will halt gerne nach England wechseln. Bislang hat sich da noch nichts konkretisiert und ich meine, klar, also gehen wir mal davon aus, dass es tatsächlich dieses Angebot beim BVB gibt über diese etwa 18 Millionen Euro und ich meine Vertragsdauer hin oder her, wenn der BVB sagt, dass ihm das und das sind in der Tat auch die Hinweise, die ich so dezent bekommen habe, wenn der BVB tatsächlich sagt, dass ihm das deutlich zu wenig ist, dann fürchte ich allerdings, da wird nicht mehr allzu viel obendrauf kommen. Aber wie gesagt, möglicherweise wird Aston Villa da einen großen Drang sehen, doch noch was zu regeln im Rahmen dieses Wintertransferfensters. Also warten wir es ab. Ich bin skeptisch, was sozusagen, sagen wir mal, wenn es darum geht, die Verluste, die Borussia Dortmund macht, in Grenzen zu halten in dieser Konstellation.
Ja, manchmal, das würde ich noch gerne hinzufügen, kommt mir Donny Malen auch so, wenn man so auf den sozialen Netzwerken guckt, wie sich da Fans zu diesem Thema äußern, oftmals so ein bisschen zu schlecht weg. Wir dürfen nicht vergessen, er war in den vergangenen beiden Spielzeiten der beste Dortmunder Torschütze. Und das, obwohl er, und da gebe ich dir recht, Olli, nicht so richtig eingeschlagen hat über einen längeren Zeitraum. Und ich finde, das spricht schon fast für den BVB der vergangenen zwei Saisons, jetzt mal mit Ausnahme des Champions League Finals. Wenn dann so einer dein bester Torschütze ist in den vergangenen beiden Saisons, das spricht irgendwie schon auch Bände, oder?
Ja, ich meine, wir können da gerne auch noch mal so ein bisschen mehr in die Analyse bei diesem Spieler gehen. Und ich glaube, dass er so ein bisschen das Problem hat, dass er beim BVB damals, als er kam, da stand er im komplett im Schatten von Erling Haaland. Und eigentlich ist seine Position auch eine eher zentrale Rolle gewesen, zumindest seine Wunschposition. Er spielte beim BVB meistens allerdings auf einer offensiven Außenposition. Und gerade bei dieser Position fällt es dann natürlich besonders auf, wenn da nicht besonders viel nach hinten gearbeitet wird. Und das, glaube ich, ist im Wesentlichen da sein Problem gewesen. Das ist ja auch eine vergleichbare Debatte, die schon häufiger mal in Bezug auf Karim Adeyemi geführt worden ist, wenn er auf dieser Position spielt. Wir haben in dieser Saison zu Recht sehr, sehr viel Lob übrig gehabt für Jamie Gittens. Aber auch Gittens ist natürlich jemand gewesen, bei dem wir gegen Ende der vergangenen Saison und teilweise auch in dieser ja durchaus starken Saison von ihm, wo wir immer mal wieder gesagt haben, ja gut, aber da hat er sich defensiv halt schlecht verhalten etc. pp. Und Malen ist halt ein Spieler, dem das, glaube ich, noch deutlich weniger liegt als diesen beiden, die ich jetzt gerade genannt habe. Und deshalb glaube ich, dass die Wahrscheinlichkeit schon, und das wird er wahrscheinlich auch spüren, dass die Wahrscheinlichkeit schon relativ groß ist, dass er, wenn er bei Borussia Dortmund bleiben sollte, er sein Standing insgesamt nicht so hundertprozentig verbessern wird. Und ich glaube, dass das so der Motor bei ihm ist, auch immer wieder zu schauen, Mensch, habe ich nicht eine andere Möglichkeit? Kann ich nicht irgendwo anders hingehen? Also dann sollte es, wenn vor allen Dingen diese Diskussion jetzt auch schon über mehrere Jahre geführt wird, dann sollte es natürlich im beiderseitigen Interesse sein, dass es irgendwann dann auch mal zu einer Trennung kommt.
Ja, Nuri Sahin hatte ihn ja vor Weihnachten tatsächlich auch so, ja, angezählt wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber da hat das ganz klar gesagt, dass er in einem Spiel eben nicht gespielt hat, weil er zuvor eben kaum in der Rückwärtsbewegung aktiv war und das hat ihn sauer gemacht. Ein Musterbeispiel, wie man sich ja einbringen kann, ist ja ein Stück weit, finde ich, immer Maxi Bayer, ne? Der ist wahnsinnig fleißig, auch defensiv, auch wenn er immer noch nicht den Fußball spielt, den man aus Hoffenheimer Zeiten von ihm kennt, aber der ist einfach bemüht, der rackert, der arbeitet und ja, das fehlt Donny Malen einfach so ein Stück weit und deshalb glaube ich, können wir uns, ja oder was heißt, ich glaube, wenn es irgendwie machbar ist, wenn Aston Villa oder wer auch immer noch ein bisschen was oben drauf legt und eigentlich machen wir uns nichts vor, die Engländer tun selten wegen 2-3 Millionen da mal rum, wenn da ein Angebot kommt, das vielleicht dann über die 20 Millionen geht, dann wird der BVB sagen, okay, danke und tschüss. Also da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher.
Ja, und das würde dann ja eventuell bedeuten, dass es einen gewissen Spielraum gibt, um möglicherweise auch nochmal als Einkäufer tätig zu werden im Rahmen des Wintertransferfensters, ne?
Sowieso, also auf der einen Seite musst du natürlich aktiv werden, wenn dich ein Spieler verlässt, aber dieses Thema mit Verstärkungen und Kader zu dünn, das begleitet uns ja schon seit Saisonbeginn und ich glaube, das haben die Verantwortlichen auch eingesehen, auch wenn sie es vielleicht nach außen immer nicht ganz so transportieren. Und deshalb könnte dieser Monat Januar, wo das Transferfenster eben geöffnet ist, durchaus interessant werden, Olli. Und der ein oder andere Name, der geistert ja auch schon durch Dortmund oder über Dortmund. Und deshalb würde ich sagen, kommen wir gleich zu einem. Hier ist unser Gerücht der Woche.
Gerücht der Woche.
Also, dann kommen wir zur ersten Rubrik, die wir hier abfeuern im Rahmen des Kalenderjahres 2025, im Rahmen der Dortmund-Woche. Und es geht um einen jungen Mann, der, sagen wir mal so, in das Portfolio von Borussia Dortmund und auch so ein bisschen in die Transferhistorie passen würde. Es handelt sich um einen Engländer. Er kommt von Manchester City, 22 Jahre jung. Und die Frage ist nur, ob das für den BVB machbar ist. Die Rede ist von James McAtee. Es ist ein Spieler, von dem Pep Guardiola, der ja jetzt nicht ganz ohne Einfluss ist bei Man City, sehr, sehr geschwärmt hat. Es gibt auch einige relativ hochtrabende Vergleiche. Hochtrabend deshalb, weil da unter anderem auch die Rede davon ist, dass man ihn ja auch vergleichen könnte, unter anderem mit einem Florian Wirtz, oder dass es vielleicht der gleiche Weg für ihn wäre, wenn er zu Borussia Dortmund geht, den Jadon Sancho gegangen ist oder den Jamie Gittens gegangen ist. Ich bin mal gespannt, ob es tatsächlich dazu kommt. Manni, was hast du gehört in der Sache?
Ja, also Vergleiche mit Florian Wirtz habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Finde ich auch ganz spannend. Ich würde mal so aus dem Bauch behaupten, Florian Wirtz ist da noch ein Ticken weiter vorne, aber es zeugt natürlich von dem riesigen Potenzial, was der junge Mann hat. Er wurde bei Manchester City bei den Sky Blues ja ausgebildet, ist da durch die Jugendmannschaften marschiert und wurde dann in den vergangenen 2 Spielzeiten zu Sheffield United verliehen. Hat die sozusagen mit zum Aufstieg erst geschossen, konnte dann aber in der vergangenen Premier League-Saison auch den Abstieg von Sheffield nicht verhindern. Aber ist ein englischer U21-Spieler, hat einen feinen linken Fuß, torgefährlich, guten Abschluss. Also auf jeden Fall ein spannender Typ. Und du hast es ja auch schon angesprochen, Olli, mit englischen Jungen, Nachwuchshoffnungen kennen sich die Dortmunder ja ganz gut aus und das würde ja für beide Seiten total Sinn machen. Ne? Die Dortmunder, die da gute Erfahrungen mit haben, wenn du bei Manchester City unter Pep Guardiola trainierst, spielst und er hat ja auch, wenn er da jetzt nicht so den ganz großen Durchbruch noch nicht zumindest hatte, ja schon auch Erfahrungen da mitbekommen und hat es auch schon in der Premier League unter Beweis gestellt, dass er da mithalten kann. Und ich glaube, selbst wenn du bei so einem Verein wie Manchester City spielst und zumindest ab und an auf deine Einsatzminuten kommst mit 22, wir müssen uns ja nur mal angucken, wer absolut bei Man City in der Offensive sonst noch so rumläuft, dann ist das schon ein Qualitätsmerkmal und dann ist so ein Spieler, wenn du ihn irgendwie sogar haben oder verpflichten kannst und der vielleicht auch noch eine Chance darin sieht oder Manchester City da auch noch eine Chance darin sieht, dass er ja in seiner Entwicklung vorankommt, dann musst du dich mit so einem beschäftigen und das tut der BVB und man muss aber auch sagen, so ein 1:1-Ersatz für Donny Malen ist er nicht unbedingt.
Nein.
Ne, Olli, der hat so ein bisschen andere Fähigkeiten als der.
Ja, daher ja eben auch dieser... Genau, daher auch dieser Vergleich mit Florian Wirtz. Jetzt, ich glaube, von der Klasse, wir sprechen ja nachher auch so ein bisschen noch über das bevorstehende Spiel, das BVB gegen Bayer Leverkusen. Ich hatte das Vergnügen, Bayer Leverkusen im letzten Spiel des vergangenen Jahres zu Hause gegen den SC Freiburg zu sehen. Und da muss man tatsächlich sagen, also das ist schon gewaltig, generell wie Leverkusen wieder in die Spur gefunden hat, aber vor allen Dingen, was Florian Wirtz derzeit abreißt, unfassbar. Also ich glaube, es ist ganz, ganz lange her, dass es einen Zehner gibt in Deutschland mit der Qualität und dann noch die Qualität schon zu zeigen, obwohl der Spieler noch so jung ist, wie Flo Wirtz das derzeit tut. Von der Position her kann er diese Zehner-Position, diese Wirtz-Position spielen. Er kann auch im Mittelfeld sogar etwas weiter zurückspielen, also auf der 8 sogar, und auf den Flügeln eingesetzt werden, vorzugsweise auf den rechten Flügeln. Also das ist natürlich eine unglaubliche Vielseitigkeit, die ihn dann natürlich auch sehr, sehr wertvoll machen wird. Also wenn Borussia Dortmund da den Zuschlag kriegen sollte, es heißt ja unter anderem auch, dass Bayer Leverkusen dran sein soll, wenn der BVB den Zuschlag bekommen sollte, dann hätte man mit ihm den Vorteil, tatsächlich mehrere Baustellen abdecken zu können. Er könnte eine Alternative vielleicht für Julian Brandt sein. Er könnte offensiv auf dem Flügel eingesetzt werden und möglicherweise auch auf einer anderen Mittelfeldposition. Das ist schon etwas, wonach sich, glaube ich, sehr, sehr viele europäische Vereine die Finger lecken werden. Und der Vorteil für den BVB, das sehe ich dann schon, ist einfach die Vita, die Borussia Dortmund hat. Gerade mit jungen Engländern, denen man dann tatsächlich aufzeigen konnte, wenn sie zu Borussia Dortmund gehen, dass sie hier ihre Einsatzminuten bekommen, in der Bundesliga und in der Champions League, was ja vielleicht für diese jungen Spieler die bedeutendste aller Währungen ist. Also ich sehe den BVB da wirklich alles andere als chancenlos und wäre, wenn er denn tatsächlich kommen sollte, sehr, sehr gespannt auf diesen Spieler.
Vielleicht tauscht er sich auch mit Erling Haaland noch ein bisschen aus. Ich glaube, der könnte ihm da auch Mut zusprechen, dass es bei Dortmund ja doch auch ganz gut laufen kann, wie Haaland ja eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Ja, da bleiben wir natürlich dran. Ich glaube, im Raum steht entweder eine Leihe bis Sommer mit Kaufoption, aber so in die Richtung würde sich das Ganze meiner Infos nach aktuell zumindest bewegen. Aber wir wissen alle, das kann sich auch ganz, ganz schnell ändern.
Ja.
Ich glaube aber, die Dortmunder, wenn es denn irgendwie geht, das sieht man ja auch an den Beispielen der beiden letztjährigen Wintertransfers mit Jadon Sancho und auch Ian Maaßen. Da war man schon ein bisschen traurig, dass man da keine Kaufoption hatte, zumindest bei Ian Maaßen. Ich glaube, sie würden das auch wieder sehr, sehr bedauern, wenn das nicht klappen würde. Deshalb möchte man, glaube ich, da schon auch ja so ein bisschen in der Pole-Position dann auch für den Spieler sein, um den vielleicht auch langfristig dann binden zu können. Aber ja, wir beobachten das natürlich weiter.
Das machen wir.
Olli, einen Glückwunsch müssen wir fast noch an dieser Stelle aussprechen, und zwar an Filippo Mané. Der hat seinen Profivertrag unterzeichnet. Wenn ihr jetzt sagt, Filippo Mané, hat er diese Saison überhaupt gespielt? Ja, er ist noch nicht so ganz zum Zug gekommen, wie beispielsweise auch in der, sag ich mal, Rangordnung ein Kelbetien oder auch ein Cole Campbell oder so. Aber es scheint so, als würden die Dortmunder sehr, sehr viel von ihm halten und sich auch von ihm in der Zukunft versprechen. Wie siehst du ihn denn?
Also ich denke mal, dass das jemand ist, über den man jetzt logischerweise noch kein Urteil abgeben kann, weil diese Phase des Übergangs aus dem Juniorenbereich, aus dem U19-Bereich hin in den Profibereich, das ist der Knackpunkt, und deshalb, die werden sich schon etwas dabei gedacht haben, denn was ja für ihn spricht, ist, glaube ich, auch, dass er, und da bin ich so ein bisschen old-fashioned, er kommt ja aus dem Nachwuchs von Sampdoria Genua, und ich glaube, dass gerade für zentrale Verteidiger, für Innenverteidiger, die Ausbildung gerade im italienischen Fußball, ist da ja auch A-Juniorenmeister mit dem BVB geworden, nachdem er aus Genua gekommen ist. Ich glaube, dass die Ausbildung gerade im Hinblick auf Defensivspieler in Italien sehr, sehr gut ist. Ich habe da mal ist ein paar Monate her mit Jürgen Kohler lange drüber gesprochen. Der hat das zwar nicht in der Jugend genossen, die Ausbildung dort, aber der sagt, als er dann zu Juventus Turin gewechselt war, vom Training her, wie du da geschult worden bist, was Zweikampfverhalten angeht, was taktische Disziplin angeht. Also da bekommst du schon eine Menge mit. Und ich meine, das Potenzial, das Filippo Mané hat, das ist ja auch aufgrund seiner Leistung beim BVB-Nachwuchs unbestritten. Und ich sag mal, was für ihn dann auch noch spricht, ist, dass es ja bei Borussia Dortmund in schöner Regelmäßigkeit immer wieder Engpässe auch in der Innenverteidigung gegeben hat. Also insofern nochmal, sie haben sich dabei was gedacht, und ich glaube, dass der Junge eine wertvolle Alternative werden kann. Drücken wir es mal so aus.
Ja, ich glaube, noch sehen ihn die Verantwortlichen oder auch Nuri Sahin vielleicht noch nicht ganz so weit, dass man den jetzt in irgendeinem x-beliebigen Spiel reinwerfen könnte. Aber ja, für die Zukunft auf jeden Fall ein ganz, ganz interessanter Spieler. Beteiligt natürlich an dieser Vertragsverlängerung beziehungsweise an dem neuen Vertrag, Olli, war natürlich auch Sebastian Kehl, der, wir haben es auch angesprochen, mit McAtee und auch mit Donny Malen vermutlich einen sehr, sehr arbeitsreichen Monat Januar im neuen Jahr vor sich hat. Er hat ein bisschen zu tun, vielleicht ja auch mit seinem eigenen Vertrag. Was ist da eigentlich los? Mein Stand war, dass sie eigentlich, als dieser Sommer-Transfer-Wahnsinn vorbei war und man in die neue Saison starten wollte, sich besprechen wollte, sich austauschen wollte, ja, um dann eben ja zu entscheiden, ob Sebastian Kehl, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, verlängert wird oder dann eben nicht. Und dann kam, hatte ich zumindest das Gefühl, durchaus Bewegung in die Sache. Und jetzt sind wir im neuen Jahr und wir haben noch nicht die Nachricht verkünden können, dass Sebastian Kehl weiterhin Sportdirektor bleibt.
Also das ist tatsächlich eine Geschichte, wo man, ja, ich weiß es nicht, mal grundsätzliche Zweifel mal äußern musste im Hinblick auf die personelle Planung beim BVB. Denn das ist genauso, wie du das gesagt hast, im Mai, als dann ja Lars Ricken zum Sportgeschäftsführer ernannt worden ist, was natürlich eine bittere Pille für Sebastian Kehl war, ist ja hinreichend bekannt, dass er sich Hoffnung gemacht hatte. Im gleichen Zuge hat es geheißen, ja, man wird sich, dann hieß es im Sommer, wie gesagt im Mai, also im Frühjahr oder im Frühsommer ist Ricken Sportgeschäftsführer geworden, dann hieß es im Zuge dieser Verkündung, im Sommer werde man sich mit Sebastian Kehl zusammensetzen und dann auch darüber sprechen, wie es weitergeht. Es war ja klar, dass der Vertrag von Kehl zum Ende der jetzt laufenden Saison auslaufen wird. Dann ist erstmal noch nichts passiert. Dann kann ich mich gut erinnern, dass beispielsweise Lars Ricken mal so richtig die Stellenprofile noch so ein bisschen nachgezogen hatte, wo dann auch noch mal klar festgelegt worden ist, dass Sebastian Kehl als Sportdirektor die Verantwortung für die Transfers hat, dass Sebastian Kehl derjenige sein wird, der auch sowas, ich nenne es mal, das Gesicht nach außen ist, der zum Beispiel mit uns spricht, der vor Kameras redet und dass man sich wieder zusammensetzen würde. Dann hieß es irgendwann Herbst. Bis dahin war immer noch nichts passiert. Dann kam im November die Mitgliederversammlung. Dann hat es ja sogar diese klare Ansage von Lars Ricken gegeben, also direkt an die Adresse von Sebastian Kehl. Ja. Es sei sein Wunsch, so Ricken mit Kehl weiterzuarbeiten. Und dann ging man wieder davon aus, ja gut, das ist jetzt eine Sache von ein paar Wochen, dann wird das über die Bühne sein. Und dann kam Weihnachten, dann kam der Jahreswechsel. Jetzt sind wir im Jahr 2025 und es ist immer noch nichts passiert. Und da muss man, finde ich, einfach mal die Frage stellen, ey Leute, was ist denn da eigentlich los? Wieso wird dort eine Absicht, weiterzuarbeiten, so klar formuliert von Lars Ricken und dann passiert nichts? Ich meine, Sebastian Kehl hat ja schon vor längerer Zeit signalisiert, dass er gerne weiterarbeiten will, obwohl er natürlich da diese Kröte hat schlucken müssen, dass er halt nicht befördert worden ist, sondern Lars Ricken. Trotzdem ist immer noch nichts passiert und ich muss ganz ehrlich sagen, das erschließt sich mir nicht. Das erschließt sich mir nicht, weil irgendwann bist du doch tatsächlich an einem Punkt. Und damit meine ich jetzt nicht Sebastian Kehl. Der hat gesagt, ich will weiterarbeiten, ich stehe zu Gesprächen über eine Vertragsverlängerung bereit, sondern ich meine an dieser Stelle wirklich Lars Ricken, wenn ich doch ankündige, ich will weiterarbeiten, warum ist das immer noch nicht fixiert worden? Weil mir geht es jetzt nicht darum, dass ich sage, das ist aber schrecklich für Sebastian Kehl, machen wir uns nichts vor, kein Mensch wird zum Sozialfall, wenn sein Vertrag als Sportdirektor bei einem deutschen Spitzenverein nicht verlängert werden sollte. Ich glaube auch, dass Sebastian Kehl gute andere Perspektiven in der Bundesliga hätte. Ja. Aber wenn der Verein mehrfach betont, wir wollen weiterarbeiten und dann passiert so lange nichts und wir sind jetzt mittlerweile im Januar-Transferfenster, für das Sebastian Kehl als Sportdirektor die Verantwortung trägt. Und wir sind auch mittlerweile, glaube ich, in einer Phase, wo man sich, wir haben über McAtee gesprochen, es gibt Überlegungen schon, wie kann der BVB sich im Hinblick auf die kommende Saison aufstellen. Da braucht es einfach Klarheit auf dieser klaren Position. Und Muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie dir es geht, ich bin ein bisschen verwundert, dass diese Klarheit immer noch nicht geschaffen worden
ist. Ja, absolut. Ich weiß noch, damals auf dieser Mitgliederversammlung, als Rickman diese klaren Worte ja an die Mitglieder gerichtet hat, übrigens dann unter tosendem Applaus, also da hat sich jeder dann gefreut, dass das so eindeutig kommuniziert wurde, war für mich eigentlich zu dem Zeitpunkt klar, okay, da gibt's gar keinen Weg zurück. Der muss Wort halten eigentlich dabei, was er sagt, sonst machst du dich ja komplett unglaubwürdig, wenn du vor den ganzen Mitgliedern erzählst, das ist unser Mann auch in der Zukunft und dann gibt's aber kein Angebot. Also das finde ich schon sehr, also das verwundert mich auch total und jetzt frage ich mich halt, du hast angesprochen, ich glaube Sebastian Kehl kann sich das sehr, sehr gut weiterhin vorstellen, aber da jetzt noch nichts fix ist, muss man ja davon ausgehen, dass er noch kein neues Angebot, keinen neuen Vertrag vorgelegt bekommen hat. Und ja, da kann man jetzt, glaube ich, nur spekulieren, wieso das denn noch nicht der Fall ist. Weil ich gebe dir schon recht, Olli, jetzt ist die Wintertransferperiode, die ist auch ganz, ganz wichtig, weil du jetzt natürlich nicht nur Spieler für ein halbes Jahr ausleihst, sondern zum Beispiel auch bei McAtee versuchst, irgendwelche Optionen zu schaffen, um den längerfristig, wenn er denn performt und einschlägt, zu halten. Und da Sebastian Kehl in so einem Ungewissen zu lassen, halte ich für ein wirklich fatales Zeichen und auch Signal. Also das finde ich schon ganz, ganz schwierig, dass man da nicht Nägel mit Köpfen macht, obwohl man sich ja offenbar sicher ist, dass man miteinander weitermachen möchte. Also das verstehe ich nicht.
Ja, die Frage ist ja dann tatsächlich, die irgendwann gestellt werden wird oder die möglicherweise jetzt schon gestellt werden wird. Will man denn tatsächlich auf jeden Fall miteinander weiterarbeiten, so wie das formuliert worden ist? Gab eine ganz interessante Aussage jetzt von Hans-Joachim Watzke zu diesem Thema. Er hat der Sportbild ein Interview gegeben. Und dazu ist er, dabei ist er genau zu dieser Personalie befragt worden und er hat gesagt, ich zitiere, der Ball liegt bei den beiden, also bei Ricken und bei Kehl. Ich habe Lars versprochen, dass er die Hoheit über sportliche Entscheidungen hat. Also der klare Hinweis, er, Watzke, der ja die sportliche Verantwortung bereits an Ricken übertragen hat und sich selber, so sein Zeitplan ja Ende 2025 dann auch aus der Geschäftsführung komplett zurückziehen wird, er will sich da raushalten. Das kann man natürlich sagen, ja, er will sich da raushalten, aber er ist natürlich nach wie vor logischerweise nicht ohne Einfluss. Was treibt Lars Ricken um? Warum er diese Entscheidung noch nicht trifft? Hat er möglicherweise entgegen seiner Aussage doch Zweifel an Sebastian Kehl? Oder hat er möglicherweise auch Zweifel, wie Hans-Joachim Watzke tatsächlich darüber denkt? Aber da sind wir jetzt natürlich in dem spekulativen Bereich. Das bringt jetzt relativ wenig darüber, sich das Hirn zu zermartern. Nur Fakt ist, diese Hängepartie, die ist eine Belastung. Natürlich für Sebastian Kehl persönlich, zum anderen aber auch für den Verein. Denn der Sportdirektor ist für Transfers zuständig. Und wenn diese Hängepartie noch länger andauern wird, dann könnte dies tatsächlich bedeuten, dass Kehl möglicherweise weitreichende Entscheidungen treffen müsste, ohne zu wissen, wie es mit ihm persönlich langfristig weitergeht. Und das kann nicht gut sein. Das kann einfach nicht gut sein.
Das kann ja auch nicht im Sinne der Verantwortlichen zu sein. Du hast es angesprochen, ne? Die Spekulationen. Wir spekulieren ja jetzt auch schon, ne? Wenn das jetzt sich noch länger zieht, werden natürlich die Spekulationen noch lauter, werden noch intensiver und dann lenkst du natürlich auch wieder auf so einem Nebenschauplatz irgendwie den Fokus, wo du eigentlich dich auf Sportliche konzentrieren möchtest. Also ich verstehe es nicht.
Nein.
Jetzt aus dem Bauch raus würde ich sagen, dass es auch irgendwie komisch ist, da muss irgendwie noch mehr dahinter stecken, weil sonst könntest du ja einfach sagen, weißt du was, du möchtest weitermachen, wir möchten weitermachen, hier ist der Vertrag, bitte unterschreiben, mindestens ein oder zwei Jahre mehr, wir freuen uns, dass du hier bist. Ja, und dieses klare Zeichen gibt's einfach bislang noch nicht. Und ich würde sagen, Olli, das muss aber zeitnah erfolgen, sonst vielleicht denkt sich Sebastian Kehl auch irgendwann so, okay Leute, was soll das? Jetzt muss ich mich auch mal um meine Zukunft Gedanken machen und ja, plane auch mal anderweitig, also.
Nein, das wollte ich gerade sagen. Also du bist ja jetzt auch an einem Punkt. Ich meine, wir reden jetzt am Montagnachmittag miteinander. Am Freitag startet der BVB.
Morgen früh kommt die Bestätigung.
Ja, klar, natürlich, weil nehmen wir mal an, die würde jetzt in den kommenden Tagen nicht kommen. Dann hast du am Freitag wieder die Situation, dass Sebastian Kehl vor die Fernsehkameras treten muss und dass er natürlich, gibt's immer diese, wie heißt das so schön, kosmetische Eingangsfrage zum Spiel, aber dann ist klar, was kommt als zweite, spätestens als dritte Frage, dann kommt die Frage zu dem Vertrag. Manchmal versuchen ja auch Pressesprecher, die noch vorher wegzuverhandeln, aber darauf lässt sich natürlich kein Journalist ein, denn wenn man Sebastian Kehl dann jetzt vor der Kamera stehen hat und man würde ihn als Journalist, sei es als Fernsehreporter oder als Zeitungsreporter oder als was weiß ich, nicht dazu befragen, dann würde der ein oder andere Zuschauer oder Leser sicherlich ganz zu Unrecht sagen, der hat aber schön seinen Job verfehlt. Also, wenn da keine Klarheit reinkommt, dann entsteht einfach eine ungute Situation. Und ich glaube einfach, dass auch das dem Sebastian Kehl nicht gerecht würde, wenn er so jetzt wieder in die zweite Hälfte der Saison gehen würde. Ja. Also da muss Klarheit her, so oder so.
Ja, sehe ich auch so. Aber Olli, nicht nur personell gibt es ein paar Baustellen, sondern auch allgemein, ne? Baustellen, die schon zu Beginn der Saison zum Teil vorlagen, nicht wirklich gelöst wurden. Und jetzt stehst du ja auch im neuen Jahr vor einer wahnsinnig schwierigen Herausforderung. Erstmal in Leverkusen, dann spielst du auch bald noch in Frankfurt. Also Spiele, wo man jetzt im Vorhinein sagen kann, der BVB ist nicht der sichere Gewinner dieser Duelle. Also das wird ganz, ganz schwierig, weil auch einfach ein paar Mechanismen, die man eigentlich schon zu Beginn der Saison lösen wollte, einfach noch nicht gelöst bekommen hat. Und Nuri Sahin, ich kann mich noch erinnern, hat im Trainingslager damals in der Schweiz noch zu uns gesagt, er ist überrascht, wie weit doch die Mannschaft ist. Aber so weit war sie zumindest in der bisherigen Hinrunde noch nicht, Olli. Wo siehst du das größte, wo siehst du den größten Handlungsbedarf? Innerhalb der Mannschaft, vielleicht auch im Sport?
Ja, ja. Also sagen wir mal so, das einzig Konstante von Borussia Dortmund im Jahr 2024 war die Inkonstanz. Ja, das muss man ja einfach mal so sagen. Auch, aber selbst das ist ja nichts Neues. Ich spreche jetzt tatsächlich auch vom Kalenderjahr 2024, denn sagen wir mal, auch unter Edin Terzic hat die Mannschaft ja, wenn man so will, ähnliche Symptome gezeigt. Übrigens auch das eine Parallele. Man ist ja 2024 ins Champions-League-Finale gekommen. Da war das internationale Gesicht top, ein wunderschönes internationales Gesicht. In der Bundesliga hinkt man den eigenen Erwartungen hinterher. Und das hat sich eigentlich, muss man sagen, nahtlos fortgesetzt. Wenn man sich die Bilanz von Borussia Dortmund unter Nuri Sahin anschaut, ich meine, nehmen wir mal das Auffälligste vorweg. Und das ist ja tatsächlich unglaublich frappierend. Du hast das Wolfsburg-Spiel angesprochen. 3:1 hat's da ja geheißen, als du schon im verdienten Urlaub warst. Und da hat der BVB ja tatsächlich im siebten und allerletzten Versuch des zu Ende gehenden Fußballjahres das erste Mal in der Bundesliga ein Auswärtsspiel gewonnen in dieser Saison. Damit waren die Feiertage zumindest halbwegs gerettet. Es konnte etwas durchgeatmet werden. Und es war schon aufschlussreich, was Nuri Sahin dann auch anschließend gesagt hat. Er hat gesagt, wenn man die ersten 6 Monate von ihm als Trainer analysieren will, dann muss man sich eigentlich nur dieses Wolfsburg-Spiel anschauen. Denn tatsächlich, auch das war ja wieder eine absolute Achterbahnfahrt. Du hast eine sehr starke erste Halbzeit gespielt. Du hast den Gegner dominiert. Du hast ein tolles Kombinationsspiel aufgezogen. Du hast innerhalb kürzester Zeit 3 Treffer erzielt. Und alles sah nach einem ganz sicheren Sieg für Borussia Dortmund aus. Und dann kommt die Mannschaft völlig verändert zur zweiten Hälfte wieder raus, gerät dann plötzlich unter Druck, macht dumme Fehler. Dann passiert ja auch tatsächlich wieder sowas, wo du dich dann fragst, Jungs, wo habt ihr eigentlich eure Gedanken, so dass du am Ende, ja, wenn du nicht diese drei Treffer erzielt hättest in der ersten Halbzeit, auch um diese Punkte noch hättest zittern müssen. Und das sind so Sachen, die unglaublich schwer zu erklären sind. Und ich glaube, das hängt schon ein bisschen damit zusammen, dass du einfach einen Konzentrationsabfall in dieser Mannschaft zu verzeichnen hast. Das heißt, gerade wenn du, und das war ja jetzt so, wenn du vorher dieses Barcelona-Spiel gehabt hast, wenn du gerade vorher so ein internationales Highlight absolviert hast, dann kommt es dazu, dass die Mannschaft in bestimmten schwierigen Spielphasen einfach nicht bei der Sache ist. Und ich glaube, dass Nuri Sahin sehr viel darauf achten wird, gerade auch was die Rhetorik angeht, was die Motivation angeht, mit den Jungs wirklich Klartext zu reden. Denn für mich ist auffällig gewesen, in den letzten Wochen des vergangenen Jahres, da hat er die Rhetorik gegenüber der eigenen Mannschaft ja auch deutlich verschärft. Es ist ja dann beispielsweise auch durchgesickert, dass er in der Kabine tatsächlich auch sowas wie die Charakterfrage gestellt hat. Seid ihr Gewinnertypen? Oder seid ihr keine Gewinnertypen? Also er versucht die jetzt wirklich bei der Ehre zu packen, um vielleicht auf die Art und Weise eine größere Ernsthaftigkeit reinzugeben. Denn eines ist für mich auch klar. Ich glaube, Borussia Dortmund hat, vielleicht ist Bayer Leverkusen besser besetzt. Möglicherweise auch Bayern München oder mit Sicherheit sogar. Aber das erklärt nicht, dass der BVB einen derartig großen Abstand auf die Tabellenspitze hat, wie den der BVB derzeit hat. Und das erklärt für mich auch nicht, dass Borussia Dortmund hinter den Champions League Qualifikationsrängen zurückliegt. Das ist nicht zu erklären durch mindere Qualität. Das ist für mich auch nicht zu erklären durch diese Verletzungsproblematik, die du speziell gegen Ende des vergangenen Jahres gehabt hast, sondern das ist, nenn es Konzentration, nenn es Mentalität, das hat was mit Einstellung zu tun. Ja. Und die einzufordern, dafür kann kein Sportdirektor was, dafür kann keine Vereinsführung was, sondern die einzufordern, ist Aufgabe des Trainers. Und daran wird sich Nuri Sahin im Kalenderjahr 2025 messen lassen müssen.
Absolut. Und du hast angesprochen, na, jetzt fehlen jetzt zwei Punkte auf dem Champions League Platz. Hast aber auch davon profitiert, dass am letzten Spieltag gerade die Mannschaften, die da oben stehen, eigentlich alle verloren haben. Sonst wird's gar nicht mal so gut aussehen. Und ja, ich sehe die Gefahr auch schon wieder. Das habe ich auch schon im vergangenen Jahr immer wieder angesprochen, dass man viele Sachen einfach ein bisschen zu schön redet nach außen. Jetzt sagt man auch wieder, naja, wir sind ja dran, zwei Punkte. Das ist auch total okay. Ich bin da auch zum Teil auch d'accord, aber du hast eben, ich habe es davor angesprochen, jetzt in dem Jahr 2025 deutlich schwierigere Spiele als noch zu Beginn. Also du spielst auswärts auch noch in Leipzig, in München und so weiter. Also das sind Spiele, wo du dich nicht darauf verlassen kannst, dass du punktest. Zudem kannst du dich nicht darauf verlassen, dass du immer im heimischen Stadion gewinnst. Also du musst vor allem auch auswärts wieder zulegen. Und ich erinnere mich auch noch an dieses Spiel gegen den VfL Bochum, als es 2-0 stand oder 0-2 aus Dortmunder Sicht, dann die Bochumer sogar noch die Chance auf dieses 0-3 haben, diese Gelegenheit auslassen und dann dreht der BVB noch dieses Spiel, wenn sie da das 0-3 bekommen und dann am Ende nicht gewinnen. Also ich möchte es mir nicht ausmalen, wie die Tabellensituation auch ganz anders aussehen könnte jetzt zum Start in dieses neue Jahr. Also der BVB kann froh sein, dass sie nur zwei Punkte entfernt waren, weil wenn man sich diese Themen anguckt, die der BVB zweifelsohne ja hatte, du hast ja auch einige davon angesprochen, dann kann man ja gerade sogar zufrieden sein mit dem Blick auf die Tabelle und das ist ja eigentlich das Dramatische, dass das einfach nicht der Anspruch von Borussia Dortmund ist.
Das ist der Punkt. Also ich habe ja eben schon mal bin mit dem Zitat von Nuri Sahin gekommen bezüglich seid ihr Gewinnertypen, ja oder nein. Vielleicht an der Stelle auch noch mal, was Julian Brandt gesagt hat nach dem Wolfsburg-Spiel und Der sagt ja wirklich häufig auch gute, zutreffende Dinge. Der sagte, wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, warum wir nicht auf Platz 2, 3 oder 4 stehen. Und es dürfe einfach nicht mehr vorkommen, dass der BVB in kritischen Spielphasen weitestgehend offline sei. Das war Borussia Dortmund einfach zu häufig. Nochmal, ich glaube tatsächlich, dass wenn man so ein Potenzial-Ranking im Hinblick auf die kommende oder auf die laufende Saison macht, dass man da sagen muss, die Bayern, ja, die sind wieder in der Spur, auch wenn sie jetzt nicht, sagen wir mal, übermenschlich sind, dann ja auch in Mainz verloren haben gegen Ende der Hinrunde. Bayer Leverkusen hat sich wieder gefunden, der kommende Gegner von Borussia Dortmund. Ich war ja da, als sie den SC Freiburg, der nicht mal schlecht gespielt hatte, aus dem Stadion geschossen haben. Es kann schon sein, dass die derzeit ein Tick stärker sind, oder das sind sie meines Erachtens mit Sicherheit sogar. Aber das erklärt nicht diese Leistungsschwankung, die Borussia Dortmund einfach immer wieder aufgewiesen hat. Und deshalb glaube ich, dass dieser Partie am 10. Januar gegen Bayer Leverkusen eine sehr, sehr große Bedeutung zukommt im Hinblick auf den restlichen Saisonverlauf. Das Ergebnis einerseits, ganz klar, das wird wichtig sein, wenn man tatsächlich nochmal oben ranrücken will. Aber auch die Art und Weise, wie die Mannschaft dort auftreten wird, das wird schon einen Fingerzeig geben, ob es tatsächlich in dieser Personalkonstellation mit Nuri Sahin gelingen kann, wirklich sowas wie Kontinuität reinzukriegen. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Ja, Olli, du hast es schon angesprochen, jetzt wird es eh knackig. Ne? Am Freitag geht's los.
Ja.
Am 10. Januar und dann hat der BVB insgesamt 6 Spiele im Januar. Also das ist schon knackig. Dann spielt man unter der Woche in Kiel. Dann eben das Spiel in Frankfurt. Dann geht's auch schon weiter mit Champions League und so weiter. Der Monat hat's ganz schön in sich und das wird, glaube ich, auch, du hast angesprochen, sehr, sehr wichtig sein, da einigermaßen Punkte zu sammeln, um sportlich den Anschluss auf gar keinen Fall zu verlieren, ja, eher noch ranzurücken und dann natürlich auch im Verein, in der Mannschaft so ein bisschen für Ruhe zu sorgen. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt, wenn es dann mal wieder so richtig losgeht, Olli, ich bin echt heiß drauf und ich denke, ihr da draußen auch. Ich finde, danach sehnt man sich so ein Stück weit auch nach dieser Winterpause, ein Stück weit, dass es jetzt wieder richtig losgeht und jetzt beginnt dann eben die heiße Phase. Eine Sache dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Ihr kennt unsere Rubriken, daher kennt ihr auch unsere Flashbacks. Oft erzählt Olli von ganz lustigen und ganz verrückten Ereignissen, die er erlebt hat in seiner Laufbahn als Sportjournalist. Heute wird's tatsächlich etwas trauriger, denn wir müssen über eine Vereinslegende sprechen, die am 30. Dezember von dieser wunderschönen Welt gegangen ist, Olli. Aber wir haben gesagt, wir müssen uns und wir wollen uns natürlich auch daran erinnern. Deshalb kommt hier unser, wenn auch heute vermutlich ausnahmsweise, etwas trauriger Flashback der Woche.
Flashback der Woche.
Ja, in der Tat. Also ein sehr, sehr trauriger Flashback diesmal. Und ist mir nicht leicht gefallen, mich damit auseinanderzusetzen mit diesem Thema. Ihr habt sicherlich alle mitbekommen, Teddy de Beer ist von uns gegangen, der frühere BVB-Torhüter. Manni, du hast es gesagt, eine Vereinslegende. Ja, das muss man auch so sagen. Man geht manchmal so ein bisschen als Journalist auch inflationär mit diesem Begriff Legende um. Ich glaube, in Bezug auf Teddy de Beer trifft das absolut zu, weil Teddy de Beer war ein Spieler oder mehr noch ein Mensch, der gerade für Traditionsvereine, für Vereine mit einer großen Fanbase, für Vereine, die so ein bisschen auch von der Emotionalität leben, die sie umgibt, eigentlich unbezahlbar ist, weil er war wirklich ein herausragender Mensch. Ich zitiere mal zwei seiner ehemaligen Schützlinge. Er hat ja erst für den BVB im Tor gestanden, war ja 1986 vom MSV Duisburg nach Dortmund gekommen. Ablöse damals übrigens 70.000 D-Mark, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und ja, dann hat er für Borussia Dortmund viele Bundesligaspiele gemacht. 1986, wie gesagt, kam er, hat gleich in seinem ersten Spiel, wir reden von der Saison 86-87, herausragende Leistungen gezeigt. Der BVB spielte 2-2 beim FC Bayern. Teddy de Beer hat zahlreiche Paraden zur Aufführung gebracht. Das Spiel ist ein bisschen in Erinnerung geblieben, weil Frank Mill damals das Kunststück fertiggebracht hat, aus 3 Metern den Ball nicht im leeren Bayern-Tor unterzubringen, sondern doch den Pfosten zu treffen. Aber die Person des Spiels war eigentlich Teddy de Beer. Er ist dann 1989 DFB-Pokalsieger mit dem BVB geworden, damals 4-1 Sieg über Werder Bremen. Es war einer, ich glaube, der, ja, vielleicht nicht der wichtigste Titel der jüngeren Vereinsgeschichte, aber einer der emotionalsten Titel, die es gegeben hat, so wie das gefeiert worden ist, weil Borussia Dortmund davor halt lange Zeit nicht zu feiern hatte. Dann irgendwann hatte er relativ starke Konkurrenz. Stefan Kloß kam dann dazu. Der hat ihn dann Anfang der 90er auf die Ersatzbank verdrängt. Aber Teddy blieb dem BVB treu als Nummer 2 und war immer sowas wie ja der gute Geist in der Mannschaft. Lange Jahre auch der Kassenwart gewesen der Mannschaft. Auch als er dann seine Karriere beendet hatte, 2001 war das der Fall, dann arbeitete er als Torwarttrainer insgesamt 17 Jahre lang für Borussia Dortmund. Und zwei seiner ehemaligen Schützlinge, die haben sich auch geäußert, nachdem sie diese traurige Nachricht erreicht hatte. Roman Weidenfeller tat das auf eine sehr persönliche Art und Weise. Lieber Teddy, das neue Jahr 2025 hat für mich persönlich so gut begonnen eigentlich, bis ich dann heute Morgen, hat's also vom Neujahrsmorgen erfahren, bis ich dann heute Morgen die niederschmetternde Nachricht von dir gehört habe. Ich bin zutiefst geschockt und ich kann es nicht fassen, dich einfach nicht mehr sprechen zu können. 22 Jahre haben die beiden sich gekannt, sind durch gute wie durch schlechte Zeiten gemeinsam gekannt. Teddy de Beer hat Roman Weidenfeller gerade auch, wenn es mal hart für ihn wurde, wenn er dann hat ja auch mal seinen Stammplatz zwischenzeitlich beim BVB verloren, war Teddy de Beer immer zur Stelle, um ihn zu trösten. Und auch ein anderer ehemaliger BVB-Keeper hat sich geäußert, nämlich Mitch Langerak, den die Nachricht in Australien erreicht hat. Er sagte, und das kann ich wirklich nur unterschreiben, die Welt hat einen der aufrichtigsten und liebenswertesten Menschen verloren, die man in der Fußballwelt überhaupt nur treffen kann. Und das bringt es eigentlich wirklich auf den Punkt. Also ich persönlich kann mich erinnern, ich war ein ganz junger Reporter. Teddy de Beer war Stammkeeper damals bei Borussia Dortmund. Und dann bin ich so zum Trainingsgelände gegangen und hatte dann darauf gehofft, mit dem einen oder anderen Spieler sprechen zu können. Und da sind viele einfach so an mir vorbeigegangen und Teddy blieb stehen. Und er sagte, hallo, ich bin der Teddy. Mit wem von uns möchtest du denn reden eigentlich? Und habe ich gesagt, ja, also gerne mit dir. Und dann würde ich gerne auch noch mal vielleicht ein paar Worte wechseln mit Michael Zorc. Und dann sagt der Teddy, ja, pass auf, ich gehe mal in die Kabine, ich spreche mal mit Zorki. Vielleicht kommt er dann noch mal raus. Und er muss sehr überzeugend gewirkt haben. Jedenfalls, Michael Zorc kam dann anschließend raus und ich konnte ihn auch noch interviewen. Und das ist so eines von vielen Erlebnissen, was ich mit Teddy de Beer habe. Ein richtig, richtig toller Typ. Jemand, der eigentlich für jeden, auch für viele Fans, die da waren, sei es Rentner, sei es Teenager, ganz egal, der sich für jeden Zeit genommen hat, für jeden wirklich ein gutes Wort übrig hatte. Und Ich kann nur sagen, als ich diese Nachricht gehört habe, ich war geschockt. Ich konnte es erst gar nicht glauben. Wie hat Roman Weidenfeller schon gesagt, ich vermisse dich jetzt schon. Und mir geht's eigentlich genauso. In diesem Sinne einmal eine Erinnerung hier an einen wirklich tollen Menschen, an Teddy der Bär. Das war dieser etwas traurige Flashback, aber ich finde, dass er diese Würdigung mehr als nur verdient hat. Das war's.
Ja, und dem ist wirklich überhaupt nichts mehr hinzuzufügen. Deshalb vielen lieben Dank, Olli, für diese schöne Erinnerung, die du hier mit uns geteilt hast, und an euch da draußen jetzt eine schöne Woche. Macht es gut. Bis nächste Woche. Tschüss.
Danke, euch auch. Schöne Woche euch. Bis dann.